Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Lieber Kollege Augstein, ich begrüße Sie zu dieser Ausgabe unseres kleinen Podcasts mit der Frage, welcher Geburtsjahrgang sind Sie eigentlich? Jung geblieben, ich weiß, dass 60 ist das neue 30, aber sagen Sie mal schnell, 1967. Also nicht 64, schade. 64 wäre, ich bin 63, 1963. 1964 wäre der Höhepunkt der Geburtenzahl in Deutschland mit 1,36 Millionen Geburten. Im vergangenen Jahr, 2023, waren es noch 693.000. Das ist auch nicht in einem Strich runtergegangen, aber dieser Wert ist einer der aller niedrigsten. Und das bei einer Bevölkerung von weit über 80 Millionen Menschen. Und darunter ja auch viele Flüchtlinge, zugezogene junge Menschen, sodass man sich wirklich fragen muss, wollen die Deutschen nicht mehr oder können sie nicht mehr?
Blume, altes Haus. Sie steigen jetzt ja hier gleich voll in die rein. Also wollen die Deutschen nicht oder können sie nicht? Das sind vielleicht Fragen, die müssen die Deutschen mit sich alleine ausmachen. Mein Vater pflegte in solchen Sachen immer zu sagen, ich habe nicht die Lampe gehalten. Das weiß ich also nicht, ob die Deutschen nicht wollen oder nicht können. Ich kann Ihnen nur sagen, die Rahmenbedingungen sind jedenfalls nicht so fürchterlich gut. Wenn ich jung wäre, Anfang 20, weiß ich nicht, ob ich dann so fröhlich und positiv in die Zukunft gucken würde, wie ich das damals tatsächlich gemacht habe und mit Freude und viel Optimismus auch tatsächlich eine Familie mit meiner damaligen Frau gegründet habe. Wenn man sagt, man gründet eine Familie, das klingt ja schon sowieso, als würde man eine Firma gründen.
Ist ja auch eine Firma.
Die Leute haben Angst, wenn sie nach vorne gucken und der Staat tut nicht sehr viel, um ihnen dabei zu helfen. Und wenn ich sage, der Staat, dann ist das ja nicht eine böse, finstere, dunkle Bürokratie, sondern das sind eigentlich wir alle, die Gesellschaft. Wir sind in keiner besonders kinderfreundlichen Gesellschaft, Blume.
Naja, Sie sagen, der Staat tut nicht viel. Der Staat tut mehr denn je, das kann man sicherlich halten. Der Staat hat auch in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr gemacht, von mehr Kita-Plätzen bis mehr Kindergeld bis mehr Hilfen für Familien, die mit einem Kind wegen der Kosten eines Kindes an den Rand der, früher ist das Sozialhilfe, heute heißt es Grundsicherung, kommen. Also der Teil des Sozialstaats, der sich an Kinder richtet und es Eltern leichter machen soll, sich dafür zu entscheiden und sie zu unterhalten, der ist immer größer geworden, aber die Zahl der Geburten sinkt. Könnte es also sein, dass der Staat das gar nicht richten kann? Also sind wir die ganze Zeit auf dem Holzweg unterwegs? Und ja.
Gut, ich weiß nicht, was ist immer mehr, was ist genug? Ich kann Ihnen einfach nur sagen, es fehlen in Deutschland 400.000 Kindergartenplätze. Wenn Sie der Meinung sind, dass der deutsche Sozialstaat so aufgebläht ist und dass da immer mehr Geld reinfließt und nicht die Ergebnisse dabei rauskommt, die man sich wünscht, dann kann das ja sein. Vielleicht haben wir einfach ein, wie man im Fachdeutsch sagt, ein Allokationsproblem. Also das Geld kommt dann halt an die falschen Adressen. Da bin ich gerne mit dabei. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die glauben, immer mehr Geld löst immer mehr Probleme. Nur wir haben halt 400.000 Kindergartenplätze zu wenig. Und ob Sie das jetzt mit mehr Geld lösen oder mit mehr migrantischen Kindergärtnerinnen, die sie einstellen oder wie sie es auch immer lösen, keine Ahnung. Aber solange so ein Problem nicht gelöst ist, müssen sie sich nicht wundern, dass deutsche Frauen und alle in Deutschland Lebenden nicht mehr so viele Kinder bekommen wollen und können. Weil wie sollen sie das denn machen in dieser Gesellschaft?
Ja, aber wenn Sie jetzt die Beziehung herstellen zwischen Zahl der Kita-Plätze und Zahl der Geburten, dann widerspricht dem doch, dass das eins zu eins das eine das andere bedingt, dass die Zahl der Kita-Plätze gestiegen ist und die Zahl der Geburten gesunken. Sie haben recht, es fehlen immer noch welche.
Das ist wirklich, Entschuldigung, nein, ich muss ganz kurz, weil das ist natürlich echt Quark, weil Sie wissen ganz genau, dass die Zahl der berufstätigen Frauen heute viel, viel höher ist als früher. Das muss sie übrigens auch sein, weil uns fehlen ja Fachkräfte. Frauen sind im Schnitt besser gebildet als Männer. Das heißt, wir brauchen noch mehr Frauen im Beruf. Wir haben heute mehr Frauen im Beruf als früher. Es sind immer noch zu wenig. Und die allermeisten Frauen in Deutschland, nein, die Hälfte der Frauen, Entschuldigung, arbeitet in Teilzeit. Und eigentlich, das Interessante, pass auf, das Schwierige sozusagen an dieser Art von Unterhaltung ist, sie wird gleich so technisch, dann redet man so Teilzeit und Kindergartenplätze und bla und das klingt dann alles irgendwie so. Die Realität ist einfach, wenn Sie eine Familie haben und beide wollen arbeiten, können sie im Prinzip keine Kinder haben. Es sei denn, dass sozusagen einer dann die ganze Last, weil es funktioniert sozusagen nicht. Unsere ganze Gesellschaft funktioniert so nicht. Deshalb greift das alles ineinander. Wenn Herr Weselski sagt, 4-Tage-Woche, ist das ein erster Schritt, ja? Lokführergewerkschaftsstreik, Sie erinnern sich, das Thema hatten wir hier neulich mal. 4-Tage-Woche wäre ein guter Schritt dazu. Mehr Männer, die sich auch um die Kinder kümmern, guter Schritt. Noch mehr Frauen, die auch arbeiten und nicht immer nur wenige Stunden, sondern mehr arbeiten, damit sie auch Karriere machen können und so weiter. Das sind alles Schritte in diese Richtung. Und dann brauchen sie mehr Kindergartenplätze. Es ist nicht eine einzelne Maßnahme. Deshalb sage ich, die gesamte Gesellschaft ist in der Fläche dagegen, Kinder zu bekommen.
Das Problem zu vergesellschaften, finde ich, ist viel zu eng geguckt. Das sieht so breit aus und alles hängt mit allem zusammen. Ja, mag ja sein. Aber am Ende des Abends ist es die Entscheidung von zwei Menschen, ob sie eine Familie gründen wollen, wie sie sagten, Kinder bekommen wollen, 1, 2 oder mehr.
Am Ende des Abends, Sie meinen, am Ende des Abends ist die Entscheidung, ob Sie eine Familie gründen wollen oder nicht.
Ich wollte nur mal gucken, Augstein, welcher Kategorie Ihrer Fantasie heute angehört und stelle fest, es ist eher die untere Schublade geworden. Nun, so sei es. Es ist eine individuelle Entscheidung, die natürlich auch äußeren Einflüssen unterliegt, aber kann es nicht sein, dass die Priorität Kind einfach nach hinten gerutscht ist bei dieser Generation und vielleicht auch der Generation davor schon. Kann es sein, dass im Mittelalter natürlich, da musste man am besten gleich 15 Kinder haben, damit man im Alter nicht verhungerte, da wollen wir dann gewiss nicht hin zurück, aber dass das Kind auf der Wunschliste in Anführungsstrichen gar nicht mehr so weit oben steht und dass das in Wahrheit mindestens so bedeutsam ist wie die Frage, wenn ich denn dann eins habe, wie kriege ich das in meinen Alltag bzw. in meinen Lebensplan, gerade auch als Frau, eingebaut?
Naja, so Aussagen wie, die Deutschen denken heute das und das, stimmen ja fast nie. Ich tue mich jetzt ein bisschen so schwer damit, mit so riesigen Aggregaten hier zu jonglieren. Aber was Sie tun, ist ja eigentlich echt ganz schön fies, nicht? Ich meine, Sie sagen ja eigentlich, die Leute sind halt zu faul für Kinder. Die Leute sind zu egoistisch für Kinder. Die Leute wollen lieber schön nach Mallorca fahren und Kinder stören. Kinder kosten Geld. Kinder machen einen unflexibel. Man kann auch nicht mehr so viel konsumieren, wenn man Kinder hat und so weiter und so weiter. Und die Leute
sind egoistischer. Aber Sie merken, stopp, ganz kurz nur. Sie merken, jeder einzelne dieser Sätze stimmt faktisch, ne?
Ja, aber ich verstehe nicht, aber hat der Neoliberalismus Ihr Hirn so weit weggebrannt, dass Sie dann glauben, dass tatsächlich die Leute deswegen keine Kinder bekommen, weil sie irgendwie sich noch ein neues Auto kaufen und noch einen Bossanzug und noch eine Reise nach Domrep und das ist der Grund, weshalb die Leute keine Kinder kriegen? Glauben Sie das im Ernst? Also ist Ihr Menschenbild so runtergerockt, dass Sie glauben, dass das der Grund ist?
Naja, Sie haben es ja eben in viel schönere Begriffe gekleidet.
Klar.
Ich glaube, auch für ein Auto würde niemand sagen, nein, nein, ich habe mich für das Auto entschieden und nicht für das Kind. Das würde niemand sagen. Aber für so einen Begriff wie, ich möchte ungebunden sein, ich möchte meine Freiheiten genießen, ich habe eine lange, lange, lange Ausbildung gemacht und da stört jetzt ein Kind diesen Weg, den ich da angefangen habe zu nehmen mit der langen Ausbildung, ob nun als Mann oder als Frau. Dann kommen wir der Sache zumindest in Teilen schon näher. Ich will niemandem ein niedriges Motiv oder sonst was unterstellen, aber ich glaube, wir gucken einfach zu kurz, wenn wir das Ding, dieses Problem, wenn es denn eins ist, mit so wenig Geburten im Land, allein dem Sozialstaat überantworten.
Ich weiß nicht. Das ist sozusagen jetzt für mich weder falsifizierbar noch verifizierbar, aber mir reichen einfach die Sachinformationen, die ich habe. Wenn Sie jetzt ein Paar sind und Sie wohnen irgendwie so in so einer Einzimmerbutze zusammen und dann beschließen Sie, ein Kind zu kriegen und noch ein Kind und Sie wollen eine größere Wohnung haben in einer ganz normalen deutschen Großstadt. Ich rede jetzt nicht von München, sondern von einer normalen Stadt, irgendwie Hamburg, Berlin, Frankfurt, Köln, keine Ahnung. So. Dann können Sie sich einfach glatt einsagen lassen, weil Sie kriegen keine Wohnung. Sie sind einfach komplett, es können Sie knicken. Und weil die Mieten einfach viel zu hoch sind. Die Inflation frisst Ihnen alles auf. Bla, 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 bla. Das heißt, ich sag nochmal, wir können es auch anders machen. Ich mach's jetzt anders. Lieber Kollege Blome, vielleicht haben Sie recht, dass bei den Leuten sich die Werteprioritäten verschieben und verschoben haben in der Vergangenheit. Das mag sein. Aber wenn das so ist, dann tut eine Gesellschaft umso mehr sollte sie dafür tun, die Bedingungen, Kinder zu bekommen, zu vereinfachen und besser zu machen, um es den Leuten sozusagen schmackhaft zu machen. Denn die Gesellschaft hat ja ein Interesse daran, dass die Kinder geboren werden. Es ist so komisch, sie tun so, als sei der Staat da desinteressiert an dieser Frage und solle sich da irgendwie raushalten, weil es ginge ihnen nichts an. Wenn Sie darüber nochmal nachdenken, merken Sie, dass das nicht stimmt. Der Staat hat ein vitales, ich möchte geradezu sagen, ein überlebensnotwendiges Interesse daran, dass Menschen nachkommen, weil sonst gibt es den Staat irgendwann nicht mehr. Und dann hat dann der schreckliche Herr mit der hängenden Mundwinkel, wie heißt er nochmal? Herr Sarrazin hat dann recht, wenn er gesagt hat, Deutschland schafft sich ab. Ja, das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch nicht, dass Deutschland sich abschafft. Also lasst uns doch Deutschland helfen, sich nicht abzuschaffen.
Der Staat hat ein großes Interesse daran, dass genug Kinder in die Welt gesetzt werden, klar. Aber hat er auch die richtigen Mittel? Das ist doch meine Frage. Oder aber reden wir über die Grunddisposition einer Generation, die ja, zumindest ausweislich all dieser Umfragen, die man dazu lesen kann, skeptischer in die Zukunft blickt als wir sehr älteren Semester, also als die Generation vor ihnen. Und das ist übrigens ganz, ganz selten. Das nennt man, glaube ich, inverse Erwartung. Das heißt, die Jüngeren sind skeptischer als die Alten im Moment auf diese Generation bezogen und normalerweise langjährig über die Jahrhunderte im Zweifel war es immer genau umgekehrt. Die Jüngeren gucken positiver in die Zukunft und die Älteren skeptischer
in die Zukunft. Kein Wunder, wenn die Leute bei Spiegel Online und bei Süddeutsche.de jeden Tag lesen, dass morgen die Welt untergeht, weil ihnen das Klima um die Ohren fliegt und außerdem sagt der Kollege Blome und das ZDF und der Springer Verlag ihnen und die Welt geht dann noch unter, weil Putin am Brandenburger Tor steht. Also wenn sozusagen von allen Seiten, von rechts und links und oben und unten aus den Medien immer nur Panik, Panik, Panik kommt und dann noch die Inflation und Corona und die hohen Mieten und die Frau soll dann auch noch arbeiten, das kann dann sein. Dann irgendwann, vielleicht machen die Spermien dann auch irgendwann schlapp. Haben Sie darüber mal nachgedacht?
Nein, noch nicht. Ich versuche gerade der Frage nachzugehen im Geiste, ob man wirklich früher, bevor man Kinder in die Welt setzte, in die Zeitung guckte, wie es um den Weltfrieden ausschaut oder um den Klimaschutz ausschaut. Es gibt Milieus, die sagen inzwischen, nein, man darf keine Kinder mehr in die Welt setzen, weil das ist, wir vergehen uns am Klimaschutz, weil jeder Mensch natürlich einen gewissen klimatischen, wie heißt das, Fußabdruck hat mit seinem CO2-Ausstoß, den er halt im Leben unweigerlich, mehr oder minder unweigerlich produziert. Das finde ich nun echt sektenartig. Über diese Leute wollen wir nicht reden. Wir reden über die breiten, ganz normalen Menschen, die übrigens alle nicht in den Städten wohnen, die Sie aufgezählt haben. Denn das sind alles mehrere hunderttausend bis Millionen Städte. Weit mehr als die Hälfte der Deutschen wohnt aber in Städten, die weniger Einwohner haben als 50.000.
Weil der Storch bringt ja auch die Kinder, weil die wohnen ja auch auf dem Land. Und deshalb kommen die Kinder vom Storch, oder?
Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie werden eines Momentes ansichtig, wo dem Kollegen Augstein ganz offenkundig die Argumente ausgegangen sind, weshalb er jetzt mit der Storch nochmal kommt.
Nee. Es ist sozusagen so, und damit kommen wir dann auch gleich zu unserem zweiten Thema. Deshalb sitzen wir beiden ja auch hier und ich nicht mit mir alleine oder Sie nicht mit sich alleine, weil wir halt tatsächlich die Welt unterschiedlich sehen und unterschiedliche Auffassungen darüber haben, wofür der oder die Einzelne zuständig ist und wofür eigentlich die Gesellschaft und woran die Gesellschaft ein Interesse haben kann. Und wir haben über die Lebensbedingungen gesprochen, die die Leute befördern oder nicht befördern, Kinder zu bekommen und Familien zu gründen. Eine davon sind natürlich, eine dieser zentralen Bedingungen sind natürlich die Arbeitsverhältnisse und die Entlohnung für die Arbeit. Und es gibt eine Debatte darüber, ob der Mindestlohn in Deutschland immer noch zu niedrig ist. Er wird jetzt erhöht auf was? 12, wie viel?
Er ist Anfang des Jahres auf 12,41 € erhöht worden und ein zweiter Schritt ist gleich mitbeschlossen worden zum 1.1. des kommenden Jahres und noch einmal ungefähr 40 Cent.
Und es gibt Leute, unter anderem jetzt einer der Wirtschaftsweisen, also ein hochmögender Ökonomie-Dozent, Forscher, Professor, keine Ahnung, die sagen, dass wir brauchen mindestens 14 € und zwar wegen der Inflation und der Mindestlohn ist immer noch zu niedrig und der Staat muss sich darum kümmern. Da schlackern natürlich dem Kollegen Blome seine neoliberalen Socken, oder?
Ja, es sollten Ihnen, wenn schon nicht die neoliberalen Socken, dann aber doch Ihre moralischen Ohren schlackern. Warum moralische Ohren? Weil sich die Politik gerade mit Anlauf in einen Wortbruch begibt. Als der Mindestlohn eingeführt wurde, hieß es, wir wollen einen Mindestlohn, weil dieses Dumping nach unten, wenn es das je gegeben hat, das kann nicht so weitergehen. Wir wollen eine Linie einziehen, unter die niemand fällt, mit dem Stundenlohn einer echten Arbeit im regulären Arbeitsmarkt. Aber wir wollen die Tarifautonomie, also die Hoheit von Gewerkschaften und Arbeitgebern, diese Löhne auszuhandeln, nicht unterlaufen staatlicherseits. Ergo übergeben wir die Findung dieses Lohnniveaus, Mindestlohn, in eine Kommission. So hat es begonnen. Dann kam ein Wahlkampf, der letzte nämlich, da ist die SPD angetreten mit 12 Euro, da stand der Mindestlohn noch bei 10 Euro irgendwas. Also ein richtig großer Schritt, prozentual gesehen, auf 12 Euro. Dann kamen jetzt wieder die zwei kleinen Schritte, wie beschrieben, und nun will die SPD offenkundig mit 14 Euro in den Bundestagswahlkampf ziehen. Das heißt, der Lohn wird politisch. Bei jeder Wahl, das waren damals die Warnungen der Experten, mancher Experten, bei jeder Wahl kommt jetzt der Mindestlohn aufs Tapet und wer bietet mehr?
Hallo, ganz kurz, das ist echt lustig zu sagen, der Lohn wird politisch. Was ist denn mit Ihnen eigentlich los? Der Lohn ist immer politisch, weil es offensichtlich ja für die meisten Menschen, die keine Aktienpakete geerbt haben, sozusagen die Lebensgrundlage ist. Deshalb gibt es fast nichts Politischeres als wie viel Geld bekomme ich eigentlich für meine Arbeit. Und wenn Sie sagen, es handelt sich jetzt hier um ein durchsichtiges Wahlkampfmanöver einer sich in die Ecke gedrängt fühlenden SPD, kann ich nur sagen, naja, es gibt eine gültige EU-Richtlinie, ja, danach soll der Mindestlohn bei 60% des sogenannten Medianeinkommens liegen. Sie merken, ich habe auch meine Hausaufgaben gemacht. Das wären in Deutschland etwa 14 Euro. Das bedeutet, diese 14 Euro sind eben nicht irgendwie aus irgendeiner linkspopulistischen Luft gegriffen, sondern liegen einfach in den wirtschaftlichen Realitäten.
Ich meinte mit, der Lohn ist politisch, der Lohn wird von Politikern festgelegt. Das meinte ich. Dass der Lohn für Millionen Menschen, zig Millionen Menschen eine große Bedeutung hat und darum etwas Politisches ist, geschenkt, das weiß
Sie,
ich
Sie
auch.
Finden, Sie finden, die, Sie finden die, der Arbeitgeberverband sollte den Mindestlohn festlegen? Ist es das, was Sie meinen? Das wäre eigentlich das Beste.
Ich bin dafür, es so zu machen, wie wir das ungefähr 70 Jahre lang gemacht haben, bis jemand auf diese Schwachsinn
kam. Nein, aber das liegt doch daran,
dass
nein,
die
nein,
Arbeitgeber ganz kurz. Und die Gewerkschaften es aushandeln.
Gut, und dann passierte Folgendes. Dann, lieber Nikolaus, passierte Folgendes. Dann kam der böse Neoliberalismus ins Land und die Deregulierung kam und die Gewerkschaften verloren immer mehr an Macht. Und man hat den Leuten immer gesagt, ihr braucht gar keine Gewerkschaften, tut euch nicht zusammen mit euren Arbeitskollegen. Das bringt überhaupt nichts. Jeder kämpft für sich alleine. Das funktioniert viel besser. Wir hatten dann die Prekarisierung des Arbeitsmarktes. Kurz, es gibt weite Teile in unserer Beschäftigungsgesellschaft, da sind die Leute gar nicht mehr gewerkschaftlich organisiert. Die haben überhaupt gar niemanden mehr, der für sie streitet. Jetzt können Sie natürlich sagen, ja, selber schuld, warum diese ganzen Gettier und Gorilla und ich weiß nicht was, Fahrradfahrer aus Sri Lanka und den Tamilen und ich weiß nicht was, so, warum organisieren die sich nicht gewerkschaftlich? Kann man machen, wenn man halt ein Arsch ist. Wenn man das nicht ist, dann sagt man, für diese Leute hat die Gesellschaft, hat die Politik eine Verantwortung und die nimmt sie wahr, indem sie sagt, Leute, weniger als so und so viel dürft ihr denen halt in diesem Land nicht bezahlen. Punkt und Full Stop.
Wie der Mindestlohn funktioniert, ist Ihnen aber schon klar, ne?
Ja, natürlich.
Der Mindestlohn wird ausgehandelt von Gewerkschaftsvertretern
ja.
und Arbeitgebervertretern in einer Kommission ja. und gilt dann für alle. Achtung! Auch für die nicht gewerkschaftlich
das
organisierten
Gorilla-Fahrer. Aber der Staat hat das vorgegeben. Der Staat hat aber vorgegeben, dass wir ihn haben müssen, denn sonst hätten sich die Arbeitgeber darauf gar nicht eingelassen. Und ich bezweifle, dass die Gewerkschaften große Streiks gemacht hätten für den Mindestlohn, denn die meisten der gewerkschaftlich organisierten Leute verdienen deutlich mehr als den Mindestlohn. Mann, Blume. Da haben sozusagen die Tarifpartner etwas gemacht auf Drängen des Staates im Interesse von Leuten, die gar keine Tarifpartner sind. Das haben Sie auch mitgeschnitten, oder?
Absolut.
Okay.
Und den Mechanismus, den die kluge Politik in Kraft gesetzt hat, war eben jener, dass es den Mindestlohn, das Niveau des Mindestlohns, das dann alle bezahlen müssen, festgelegt wird von dieser Kommission. Nur jetzt, wo es der SPD nicht mehr reinpasst, möchte sie gerne eine andere Findungsvariante haben, nämlich der Kanzler sagt's.
Na gut, da haben Sie natürlich recht. Der Punkt geht jetzt komplett an Sie. Da möchte ich gar nicht widersprechen. Nur Tatsache ist, dass das Ergebnis halt nicht funktioniert. Ich erinnere nochmal an die EU-Richtlinie, hinter der wir hier zurückbleiben. In dieser komischen Kommission, die es da geben soll, wurden die Gewerkschaften hier überstimmt von der Kommissionsvorsitzenden, die mit den Arbeitgebern gestimmt hat. Jetzt könnte man sagen, gut, hier auf das Regelwerk habt ihr euch eingelassen. Ich finde, es ist aber die Prärogative einer Regierungspartei zu sagen, nee, sorry Leute, das reicht uns noch nicht. Und nochmal, wenn wir jetzt Wirtschaftsweise haben, also das sind ja die Leute, die werden ja praktisch dafür bezahlt, genau sich diese Art von Gedanken zu machen, die sagen, 14 Euro können wir vertragen, dann sollte man es machen. Und ich finde es auch echt eine perverse Debatte, denn wir hatten wie viel Inflation in den letzten Jahren? Wir haben jetzt immer noch eine hohe Inflation. Die Leute kommen doch sozusagen auf gar keinen richtigen Inflationsausgleich bei diesen Mindestlohnerhöhungen, die wir im Moment haben. Die DGB-Vorsitzende, die wirklich eine kluge Frau ist, Frau Fahimi, hat gerade gesagt, es läuft eine gefährliche Generaldebatte zum Sozialstaat an. Der Sozialstaat selber wird sozusagen von verschiedenen Seiten gerade unter Feuer genommen, vor allen Dingen natürlich von der FDP und von der ihr dienstbaren Presse. Und das ist doch das eigentliche Problem. Deshalb haben Sie sozusagen hier wieder dieses Rattenrennen. Irgendwie, wer verdient noch weniger? Wie können wir den Leuten noch das Bürgergeld wegnehmen? Wie kriegen wir die Asylbewerber nach Ruanda? Wie machen wir sozusagen diesen... Wir haben eine Wirtschaftskrise in Deutschland. Und die Antwort dieser Leute ist zu sagen, oh, die haben einen ausufernden Sozialstaat. Der muss irgendwie weg. Und sozusagen die Ärmsten der Armen sollen sozusagen dieses krisenhafte Problem, was wir haben, schultern und lösen. Und das ist eine Sauerei, Blume.
Das eigentliche Problem ist der Sozialstaat. Da gebe ich Ihnen uneingeschränkt recht. Und jedes Mal, wenn irgendjemand die Frage stellt, ob bei 170 verschiedenen Sozialleistungen, Achtung, 170, und 29 verschiedenen auszahlenden Behörden möglicherweise ein bisschen was wild und durcheinander gewachsen ist inzwischen, im Lauf der Jahrzehnte. Wenn irgendjemand diese Frage stellt, kommt es echohaft, reflexartig aus dem Milieu der Linken und Grünen, Kahlschlag im Sozialstaat. So können sie versuchen, jede Diskussion tot zu machen, bis sie sich so aufgestaut hat, dass es am Ende wirklich an den Sozialstaat geht. Der Sozialstaat funktioniert nicht mehr richtig.
Wie viele Maßnahmen gibt es?
170 verschiedene Leistungen.
170. Wollen wir das mal gegenzählen mit Möglichkeiten der Steuerabschreibung und Steuersparmodelle à la Cum-Ex und so? Da kommen Sie sicherlich auf mehr als 170.
Wie heißt der Begriff?
Whataboutism? Ja, genau. Nee, finde ich nicht. Weil, das finde ich eben nicht, weil
es geht doch nur darum, das ob das ist, Geld nein. richtig ja. ausgegeben wird, ob das Geld die Bedürftigen erreicht, was schwierig ist, wenn sie bei bestimmten großen Sozialleistungen gar keine Bedürftigkeitsprüfung mehr machen, weil auch das
nein.
die deutsche Sozialdemokratie für unwürdig
Das Denken geht in die falsche Richtung. Das
findet.
Denken von Herrn Lindner, den ich ja eigentlich immer ganz sympathisch fand, geht in die falsche Richtung. Er versucht jetzt sein Heil wirklich in der Rückkehr zu so alten neoliberalen Klamotten. Die Leute sollen alle mehr arbeiten und die Sozialhilfeempfänger sollen alle weniger bekommen und so. Und Kindergartenplätze brauchen wir gar nicht. Stattdessen müssen wir mehr Panzer kaufen, um uns gegen Putin zu schützen und so. Das ist sozusagen, das Land soll in so eine merkwürdige, düstere, reaktionäre Wendung so zurückgeschraubt werden. Und das löst überhaupt die ganzen Probleme nicht. Wir brauchen mehr Frauen im Beruf, wir brauchen mehr Kindergartenplätze, das war das Thema, was wir eben hatten. Wir brauchen natürlich einen menschenwürdigen, angemessenen Mindestlohn. Wir müssen sowieso überhaupt das ganze Lohnniveau heben. Wir brauchen die 4-Tage-Woche, damit auch Väter Zeit haben, für die Familien. Und das alles kriegen sie auch mit Produktivitätssteigerungen hin. Das hat man übrigens auch gemerkt. Wissen Sie, das ist auch so komisch.
Moment,
ganz kurz. Als man die 8-Stunden-Tage eingeführt hat, Anfang des 20. Jahrhunderts, ist schon ein bisschen her, ich weiß, ein Blick ins Geschichtsbuch hilft, hat man natürlich auch gesagt, um Gottes Willen, da wird die deutsche Industrie zusammenbrechen und so. Man hat Produktivitätssteigerungen festgestellt, als man den 8-Stunden-Tag eingeführt hat. Das werden Sie mit der 4-Tage-Woche ganz genauso erleben. Da wette ich jetzt mit Ihnen.
Also mehr arbeiten und dann die Arbeitszeit verkürzen, leuchtet mir jetzt nicht auf den ersten Blick ein, das als gemeinsame Forderung anzubringen, wie Sie das gerade gemacht haben. Da müssen wir uns schon entscheiden, ob wir mehr arbeiten wollen oder nicht.
Mehr. Das erinnert mich doch an das nächste Thema, was Sie mich auf den Zettel geschrieben haben. Ruanda. Sie wollen Flüchtlinge, die über uns, über das Meer kommen. Sie merken, ja, großer Zynismusverdacht, über das Meer kommen immer mehr Flüchtlinge. Und die kommen dann hierher und die wollen Leute wie der Blome nicht haben und viele andere Deutsche auch nicht. Und dann sollen die jetzt zurückgeschickt werden. Nein, nicht zurück. Die sollen nach Ruanda geschickt werden. Die Engländer stehen Vorbild. Die haben ein total perverses Asylsystem sich ausgedacht, was vielleicht noch an englischen Gerichten scheitert. Wer es über den Ärmelkanal geschafft hat und da nicht hingehört oder nicht gewünscht wird, der wird demnächst ins Flugzeug gesetzt und nach Ruanda geflogen. Und das möchte der Kollege Blome auch. Und ich finde, das ist der absolute Tiefpunkt, ehrlich gesagt, den wir bisher hier so hatten, oder?
Also Sie können das versuchen zu diffamieren. Es führt gerade nirgendwo hin. Sie werden sich und wir alle miteinander als Gesellschaft, die sich eine ganze Menge Werte und, wie soll man sagen, dem Grundanstand verpflichtet fühlt, trotzdem oder vielleicht auch erst recht deswegen mit der Frage auseinandersetzen müssen, was machen wir mit einem Asylrecht, das für politische Verfolgte gedacht war, aber zu weit über 90% genutzt wird, weil nichts anderes da ist, von all jenen, die als Kriegsflüchtlinge, die als Wirtschaftsflüchtlinge in Anführungsstrichen zu uns kommen, weil sie sich ein besseres Leben hier erhoffen, was individuell natürlich fair enough ist und trotzdem auf Dauer nicht funktioniert. Die Antwort, die die Briten geben, ist keine gute. Ich fürchte aber, es gibt eben gar keine guten Antworten mehr. Denn so wie es jetzt ist, dass sich demokratische Gesellschaften mit relativ gut ausgebauten Sozialstaaten de facto über das Asylrecht eine offene Grenze leisten, das kann auf die Dauer nicht gut gehen.
Sehen Sie, und da sind Sie doch ganz, ganz dicht beim Kameraden Höcke, der gesagt hat, die Politik wird um eine wohltemperierte Grausamkeit nicht herumkommen. Das heißt, was Sie da machen, ist wirklich, ich meine, man muss es in dieser ganzen Deutschland, wir kennen uns jetzt ja schon einige Jahre, möchte ich sagen, aber hin und wieder bin ich doch überrascht, denn Sie machen schon dieses so, ja, es ist schlimm, es ist übel, und aber um unsere Werte aufrecht zu erhalten, müssen wir sie brechen. Und deshalb verschiffen wir irgendwie so Leute mit dem Flugzeug irgendwo hin, wo sie überhaupt nicht hingehören. Also gar nicht mehr. Was soll der arme Afghane in Ruanda? Es ist so eine Perversion sondergleichen. Man könnte ja auch sagen, warum eigentlich nicht nach Kongo oder Swasiland oder Namibia? Nein, es ist Ruanda, weil natürlich die ruandischen Politiker wahrscheinlich einfach gesagt haben, okay, pass mal auf, für jeden Asylanten, den wir von euch nehmen, kriegen wir so und so viel Geld. Und dann haben die, das ist ja super, Deals machen wir. Und wahrscheinlich waren die einfach am günstigsten in diesem internationalen Menschenhandel, der echt eklig ist und der eigentlich wirklich, ich finde, der AfD steht sowas gut an. Herr Höcke kann sich darüber freuen, dass jetzt Leute wie Sie das gutheißen, finde ich echt ein erschreckendes Zeichen für unseren Zustand.
Na, fangen wir vorne an. Das Zitat mit den wohltemperierten Grausamkeiten ist von Sloterdijk. Und nicht von Höcke selbst.
Das ist toll. Das ist die Methode übrigens, die hier neulich geredet haben, die Herr Kubitschek, der Rechtsintellektuelle, denen empfiehlt. Nehmt ein Zitat von einem Denker, der halbwegs wohlgelitten ist, packt es in einen neuen Zusammenhang und guckt mal, was passiert.
Naja gut, ich glaube, Sie sind gerade in die Falle reingelatscht.
Sind in die Falle reingelatscht, Herr Blome.
Nee, das glaube ich nicht, weil Sie es ja konnotiert haben, ein Zitat, was von dem Sloterdijk-Philosophen stammt. Und Sie haben es da eingebaut, wo es, wenn man so will, bestenfalls defamatorischen Sinn macht, aus Ihrer Sicht. Sie reden am Problem vorbei, beziehungsweise Sie negieren es. Sie können versuchen, diese nicht besonders gute Lösung und vielleicht auch noch von Gerichten zu stoppende oder nochmal einzuschränkende Lösung in Bausch und Bogen wegzuwischen. Was allein stehen bleibt, ist das Problem. Und es ist eines. Das Asylrecht in Deutschland, um es jetzt mal zu uns zu ziehen, denn es liegt ja um dieses Land und nicht um Großbritannien, das ist mir herzlich egal, ehrlich gesagt, hat ein Asylrecht, das nicht das mehr leistet, wofür es ursprünglich in nobelster Absicht geschrieben wurde. Und auch in Erinnerung an das, was an Flucht und Exil zur Nazi-Zeit aus Deutschland heraus geschehen ist, dass man, wenn man so will, zurückzahlen wollte der ganzen Welt in Form dieses sehr noblen Asylrechts. Das ist aber heutzutage letztlich das Recht, beziehungsweise es hat in einen Zustand geführt, der anders als sozialdarwinistisch nicht zu nennen ist. Es kommen in den Genuss dieses Rechtes, dieses Asylrechtes, die Jungen und Starken, die Männer. Denn das ist die mit Abstand größte Gruppe der Asylsuchenden. Und das hat Gründe. Man muss es sich durchschlagen bis nach Deutschland und dann hat man es geschafft. Man bekommt Asyl in den deutlich weniger häufigen Fällen. Oder aber man bekommt irgendeinen Bleibestatus der verschiedenen Kategorien. Unter dem Strich bleiben 9 von 10. Und das ist ein Anziehungsfaktor. Die Aussicht mit einer Chance, 9 auf 10 darf ich bleiben. Das zieht die Leute an, nicht die Höhe des Bürgergeldes oder was auch immer. Aber dieser Status, den sie erreichen, solange sie, sobald sie den Fuß auf deutschen Boden bringen. Das kann man jetzt so weitermachen. 300.000 pro Jahr, dann werden es mal 400.000, dann sind es mal wieder 180.000. Das können sie versuchen, so weiterzumachen. Ich habe nur das Gefühl, die AfD als Seismograf zeigt die Belastbarkeitsgrenze der Gesellschaft, der breiten Gesellschaft an. Und jetzt müssen sie halt irgendetwas tun. Und darum müssen sie darüber nachdenken, was sie am Asylrecht verändern können, damit dieser Zusammenhang unterbrochen wird. Ich muss es nur bis nach Deutschland schaffen und dann habe ich gewonnen.
Naja, am schönsten wäre es natürlich, die Leute könnten in Afghanistan oder im Iran Asyl beantragen. Dann müssten sie sich auf diese gefahrvolle Reise gar nicht begeben. Das geht aber nicht, denn das sind nun mal unterdrückerische Regime. Da können sie als Frauen nicht mal einfach so auf die Straße gehen. Also können sie nur versuchen, sich auf irgendeine halsbrecherische Reise zu begeben, um diesem elenden Leben zu entkommen. Was sie doch machen wollen, ist eine de facto Abschaffung des Asylrechts. Ich meine schon diese sogenannte Dublin-Klausel, die gesagt hat, in Deutschland kann nur Asyl beantragen, wer nicht aus einem sicheren Drittland zu uns gekommen ist. Nun kommen die aber selten mit dem Flugzeug und Deutschland ist umgeben von sicheren Drittländern. Deshalb dachten die Deutschen, sie haben damit das Problem für sich gelöst. Schon das war ja eine totale Perversion, die sozusagen das Problem auf die europäischen Nachbarländer verschoben hat. Übrigens insbesondere auf Italien, weil die nun mal die Küste zum Mittelmeer haben. Da hat man sich über Berlusconi immer lustig gemacht und gesagt, ja, mit seinen Bunga-Bunga-Partys und so. Aber er hat gesagt, ja, aber sorry Leute, bei mir landen nun mal die Leute an und nicht bei euch. Dann winke ich die eben jetzt nach Norden durch. Worauf ich hinaus will, ist, Sie werden doch mit dieser Art von Maßnahmen dem Problem gar nicht Herr. Merken Sie nicht, dass es ein Rattenrennen nach unten ist? Es ist doch kein Wunder, dass der Chef von Frontex, von der europäischen Grenzpolizei, sich wegen Menschenrechtsverletzungen vor Gericht verantworten muss, demnächst wahrscheinlich, so habe ich das jedenfalls in Erinnerung und gelesen, weil dort eine Sauerei nach der anderen passiert, weil die Leute einfach quasi wieder ins Meer zurückgeschoben werden und man hofft, dass irgendeine perverse libysche Küstenwache sie dann einsammelt und sie in irgendwelche Vergewaltigungs- und Folterlager bringt. Das Problem ist, sie wollen mit allen Mitteln, mit den schmierigsten, schmutzigsten Mitteln bloß versuchen, diese Leute hier rauszuhalten. Gleichzeitig aber unterstützen wir im Nahen Osten, in Nordafrika, eine destabilisierende Politik, und damit meine ich jetzt gar nicht mit Klima und ich weiß nicht, das ist ja schon schlimm genug, sondern einfach mit Waffen- und Militärintervention, die sozusagen dafür sorgt, dass von da der ganze Wahnsinn dann zu uns nach Norden schwappt. Sie also werden das Problem so nicht lösen, Blome. Und ganz kurz, die Idee mit Ruanda kommt aus England und es funktioniert auch in England nicht, ja. Wissen Sie, was für groteske Geldsummen dort ausgegeben werden, um ein paar arme Schweine zurück nach Ruanda zu fliegen? Es ist der totale Wahnsinn. Es ist eine reine populistische Showpolitik, die an den Ursachen nichts ändern wird.
Also wenn Sie sagen, dass die Deutschen oder die Westeuropäer in Syrien jetzt dafür gesorgt haben, also ab 2012, dass die Menschen fliehen mussten, dann meine ich mich daran zu erinnern, lieber Kollege, dass es der menschenschlechte Assad war und vor allen Dingen Wladimir Putin mit Flächenbombardements, gerne auch mal auf Kinderspielplätze oder Giftgas auf ein Krankenhaus, der diese Fluchtbewegung ausgelöst hat. Also dass jetzt die Deutschen auch noch schuld seien an der Fluchtbewegung, die sie dann 2015, 2016 in einem sehr großzügigen Akt aufgenommen haben, das überbietet jetzt selbst ihre Verhältnisse, wenn ich das sagen darf. Und ja, Ruanda ist wahrscheinlich in der praktischen Umsetzung, wenn man so will, hat es so viele Nachteile oder wie soll man sagen, so viele schwierige Punkte, dass es vielleicht nicht das Richtige ist am Ende. Ich komme nur noch mal darauf
Kongo
zurück.
Ich würde in Kongo empfehle ich. Das ist vielleicht besser als Ruanda. Meinen Sie das? Ist das, was Sie sagen wollen? Oder in Mali gibt es irgendeine Wüstenecke, da wohnt keiner.
Sie können jetzt mit dem, wie soll man sagen, blinde Kuh spielen, immer fortsetzen. Sie haben nur auf das Problem keine Antwort. Und jetzt können wir uns tierisch lustig machen über diesen völlig unbegabten und wahrscheinlich demnächst abgewählten britischen Premier. Kann schon sein. Aber immerhin hat er versucht, diesen Teufelskreis zu durchbrechen, der da lautet, die Leute müssen es nur unter Einsatz ihres Lebens bis in ein bestimmtes Land schaffen und dann sind sie sicher. Und dann wundern wir uns, dass sie kommen, hochgradig traumatisiert sind, kaum Fuß fassen, anstatt zu überlegen, wie kann man dafür sorgen, dass die Leute, die ernsthaft politisch verfolgt sind, denn dafür wird das Asylrecht geschrieben, zumindest das Deutsche, zu uns kommen können, ihre Verfahren geprüft bekommen. Und das, Augstein, genau, läuft übrigens auch schon, denn der Versuch, der Beschluss, die Verfahren für bestimmte größere Gruppen von Asylsuchenden an die Außengrenzen der EU zu verlagern, gerade ja erst vom Europäischen Parlament endgültig beschlossen, ist doch in Wahrheit derselbe Gedanke.
Mann, Blume, diese Leute rennen buchstäblich um ihr Leben. Glauben Sie, dass die aufgehalten werden von einer Paragraphenänderung in Deutschland oder in Europa? Das ist doch nicht Ihr Ernst. Sie treiben doch die Leute nur in die Illegalität. Sie treiben sie in die Arme von mafiotischen Menschenhändlern und illegalen Schwarzbeschäftigern sozusagen auf italienischen Tomatenfeldern, wenn sie ihnen die Möglichkeit zur Legalisierung nehmen. Sie werden den Druck dieser Menschen nach einem besseren Leben mit diesen Maßnahmen nicht beheben können. Sie versuchen mit Repression etwas zu lösen, was so nicht zu lösen ist. Und Sie sagen zu mir, dass ich keine Problemlösung liefere. Da haben Sie vollkommen recht. Ich glaube auch nicht, dass sich dieses Problem lösen lässt, im Sinne, wie Herr Höcke das möchte, sondern man muss damit leben und das irgendwie abarbeiten über kommende Generationen. Sie werden es nicht lösen können. Das glaube ich tatsächlich.
Mit der Haltung machen Sie die Partei groß, die dann eine Lösung hat, die wir alle nicht wollen, lieber Augstein.
Sie meinen die Grünen?
Nein.
Okay, tschüss, Blum.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.